Das eine oder andere wird für Sie wahrscheinlich nicht total überraschend sein, wenn wir über De-Resuscitation sprechen und das Thema, wann und wie Flüssigkeitstherapie deeskalieren. Mit Wasser sind wir ja alle sehr erfahren. Ich nehme an, sehr viele hier sind wahrscheinlich Anästhesisten und Intensivmediziner. Und das ist, glaube ich, ganz sicher so die häufigste Therapie, die wir durchführen, dass wir Patienten Infusionen anhängen. Möglicherweise an mancher Stelle vielleicht so ein bisschen. Sind wir mal zurück? Ging das?
Das ist okay.
Ja, okay.
Mit Wasser.
Also wir wollen sprechen über Flüssigkeitstherapie. Ich will Ihnen mal das 4D-Konzept zur Flüssigkeitstherapie vorstellen. Zum ROSE-Konzept haben wir ja schon was gehört. Das können wir da ein bisschen schneller überspringen. Wir müssen natürlich ein bisschen was zur Rationale der Flüssigkeits- und Volumentherapie sagen. Wenn wir über De-Resuscitation sprechen, dann ist natürlich ein Thema, warum soll man das eigentlich machen? Ist vielleicht gar nicht gefährlich, ne? Viel hilft viel, ne? Früher hat man ja gesagt, ne? In doubt, give volume. Ne? Ich werde was zum Monitoring-Verfahren sagen, also da können wir dann noch drüber diskutieren. Und wir müssen natürlich über Konzepte zu Volumenmanagement, De-Resuscitation sprechen. Ja, das 4D-Konzept ist so ein bisschen geklaut aus der Antibiotikatherapie. Wenn man über Volumentherapie spricht, dann muss man natürlich über die Medikamente sprechen. Und das ist schon mal so die erste Erkenntnis. Die Infusionslösung ist nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Heilwasser, sondern das ist ein Medikament. Und das hat natürlich Indikationen. Wir müssen über die Dauer von so einer Volumentherapie sprechen, die Dosierung und die Deeskalation. Gut, fangen wir ganz kurz mit den Medikamenten an. Da hat ja mein Vorvorredner Ihnen schon viele Basics gesagt. Ein Punkt, den wir grundsätzlich unterscheiden müssen, ist einmal Flüssigkeitstherapie, wo es darum geht, irgendwelche extrazelluläre Verluste zu ersetzen, Maintenance, Korrektur von existierenden Störungen. Unterscheiden von Volumentherapie, wo es im Wesentlichen darum geht, hämodynamische Effekte zu erzielen. Und das ist nicht dasselbe. Und man kann natürlich darüber philosophieren, ob man dazu dieselben Medikamente und dieselben letztendlich Strategien verwenden sollte. Wenn man systematisch guckt, ne, welche Wässer braucht denn mein Patient, dann gibt es eben genau vier Möglichkeiten. Ne, es gibt die Medikamente, die wir verwenden, um den Patienten akut hämodynamisch zu stabilisieren. Das sind in der Regel Kolloide, können auch Kristalloide sein. Die Debatte ist ja im vollen Gange und die werden wir hier nicht zu Ende führen können, sonst sprechen wir nur über Kolloide versus Kristalloide. Dann gibt es die Erhaltungsdosis. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Offensichtlich kann man ja ein bisschen überschreiten, dann muss ich Ihnen die Anekdote aus Gießen erzählen. Wir sind nämlich Einschwemmer. Wir schwemmen Katecholamine ein. Und als ich in Gießen neu angefangen habe, lief das dann auf der Intensiv mit 40 Milliliter pro Stunde. Wir können so ungefähr ausrechnen, wie viel Volumen die Patienten auf der Intensivstation zum Teil bekommen haben. Das ist eine ongoing debate, das auf grundsätzlich nahe Null zu reduzieren. Weil diese Maintenance, die Sie haben, da müssen Sie ja noch abziehen, was kriegt mein Patient an Antibiotika und sonstigen Dingen. Dann, was ganz schlecht untersucht ist, systematisches Replacement. Also Sie haben Patienten mit einer Hyponatremie und dann versuchen Sie, das Natrium in den Normalbereich zu bringen. Und dann haben Sie parenterale Ernährung, was wahrscheinlich bei vielen von Ihnen auch nicht gerade gern gesehen wird bei Intensivpatienten, aber manchmal halt notwendig ist. Und das alles geht natürlich in die Bilanz ein. Und nur mal hier ganz kurz dargestellt, auch das können wir nicht im Detail diskutieren, weil es viel komplexer ist, aber bei gesunden Probanden, wenn Sie 1 Liter Kolloid geben, dann haben Sie einen Volumeneffekt von 1 Liter ungefähr. Ne, wenn Sie Kristalloide geben, dann haben Sie kurzfristig etwas weniger, aber es nimmt relativ rapide ab. Und wenn Sie Glukose geben, dann sehen Sie, dann füllen Sie im Wesentlichen das Gesamtkörperwasser auf. Gut, zur Dauer der Flüssigkeitstherapie zeige ich Ihnen genau dasselbe Bild, was mein Vorvorredner herauskopiert hat. Von daher können wir das im Grunde genommen überspringen. Nur noch mal zur Wiederholung. Offensichtlich, ne, wenn Sie late conservative, noch mal zur Wiederholung, also 2 Tage negative Volumenbilanz innerhalb einer Woche, dann ist das offensichtlich gesünder als late liberal. Also wenn Sie Ihre Volumentherapie über lange Dauer episch fortführen, dann ist das offensichtlich ungesund, mit genau den Einschränkungen, die diskutiert worden sind, weil natürlich gibt es Patienten, die haben ungesunde Krankheitsbilder. Ne? Wenn sie eine nicht sanierbare Endokarditis haben, dann hat der wahrscheinlich sehr viel Volumenbedarf. Und dann wird man sehen, dass von denen leider halt auch sehr viele nicht überleben. Dosing. Das ist sicherlich ein spannendes Thema. Und nur um kurz mal so den Bogen zu spannen, warum machen wir uns so viele Gedanken? Oder auch nicht, aber sollten es. Offensichtlich ist Volumenexzess nicht gerade ein gesunder Zustand. Diese Kurve kennen Sie in verschiedenen Formen und Abbildungen. Letztendlich ist die von Herrn Bellamy mal publiziert worden. Es gibt offensichtlich hier so einen U-förmigen Zusammenhang, Hypovolemie, Normovolemie, was auch immer das sein mag, und Hypervolemie. Und die Extreme sind mit einem Risiko von vermehrten Komplikationen verbunden. Das Ganze war eine ziemlich theoretische Betrachtung. Es gab zwar gerade jetzt im perioperativen Setting, wenn wir an Frau Brandstrup denken und Herrn Kellett, da gute Studien, die das schon dargestellt haben. Jetzt, Amerikaner sind ja sehr, sehr gut, große Mengen von Daten zu integrieren. Das ist die Shin-Arbeit. Die haben von mehr als 10.000 Patienten perioperativ das mal analysiert, intraoperative Flüssigkeitsbilanz, und haben das in Quintile eingeteilt. Ne? Die sehen Sie hier. Und dann sehen Sie, es gibt offensichtlich tatsächlich eine hier zwar nicht signifikante, aber ansatzweise nachvollziehbare U-förmige Kurve hinsichtlich der Quintile der Flüssigkeitstherapie. Respiratorische Komplikationen ist es eher linear, aber auch Kidney Injury sieht man sehr schön, wenn sie zu restriktiv sind, aber auch wenn sie zu liberal sind. Und Herr Rademacher hat es super dargestellt. Ich meine, man muss sich eigentlich fragen, warum messen wir eigentlich MAD und nicht Perfusionsdruck? Ne? Ich meine, am eigenen Konto guckt man ja auch auf die Schulden, die man hat, und nicht nur auf das Haben, wenn man Kaufentscheidungen trifft. Das würde vielleicht dann auch Sinn machen. In der Intensivmedizin gibt es ohne Ende Studien. Ich habe Ihnen jetzt mal hier eine aktuellere mitgebracht, wo man sieht, dass die Zunahme des Fluid Overloads in Prozent signifikant unterscheidet zwischen Survivors und Non-Survivors. Sie sehen hier in der multivariaten Analyse, ist das quasi fast genauso wertig wie der Apache 2-Score, Patienten zu differenzieren. Dann werden Sie natürlich zu Recht sagen, ja, das ist eine Assoziation, da haben Sie recht. Und das ist hier genau dasselbe, das ist auch eine Assoziation, 8 Pittsburgh Medical Surgical ICUs, 18.000 Patienten, die haben die Patienten kategorisiert in negativ, logisch kleiner 0, ausgeglichen zwischen 0 und 5% positive Volumenbilanz und positiv. Und man sieht hier, dass eben die positive Volumenbilanz auch im mittelfristigen Outcome mit einem negativen Überleben assoziiert ist. Und dass wir uns jetzt nicht irgendwie 18 Studien so angucken müssen. Manu Melbrain, der ja sehr dieses Thema verfolgt, hat hier im Jahr 2014 eine Meta-Analyse gemacht, wo man 17 Studien zusammengezogen hat und hat die Studien analysiert, die quasi ein Konzept, Therapiekonzept, negative Flüssigkeitsbilanz versus positive, sieht man ganz klar. Offensichtlich ist es so, dass Patienten, die eine negative Flüssigbilanz erreichen, bessere Überlebenschancen haben. Und ein Konzept, was das eben unterstützt, ist, das haben wir ja gehört, wir haben am Anfang einen hypovolämen Schock, dann geben wir Volumen, dann kommt es zu einem Darmödem, Schwellung des Darms, intraabdominelle Hypertension, es kommt zu einer Oligurie, dann kommt die Pflegekraft und sagt, na, Und dann gibt es den nächsten Volumenbolus und genau hier venöse Hypertension führt eben auch zu Organdysfunktion und dann ist eben die Konsequenz häufig Flüssigkeit zu geben. Ja, und das ist eben eins meiner Lieblingsbilder, das versuche ich irgendwie in jedem Vortrag unterzubringen. Das Problem ist eben, wir nutzen sinnhafterweise klinische Parameter, die aber die Frage gar nicht beantworten können, die wir stellen. Weil ich habe ihn ja am Anfang dargestellt, wenn wir jetzt über Volumenbolus geben, warum geben wir einem Patienten Volumen, der hypotensiv ist oder wo die Niere nicht gut funktioniert? Die Idee dahinter ist ja, wir wollen die Makrozirkulation verbessern. Und da hat Herr Jarisch halt schon 1928 gesagt, ja, das ist irgendwie blöd. Eigentlich wollen wir ja wissen, wie ist der Blutfluss? Das ist ja eigentlich viel wichtiger, was übrigens auch nicht stimmt, weil der Blutdruck ist genauso wichtig. Aber eben nicht wichtiger als der Blutfluss. Und wenn der Blutdruck niedrig ist, dann sagen wir, okay, der Patient hat jetzt ein Problem, der braucht Volumen. Das Problem ist, Paul Merrick hat das jetzt mal hier dargestellt, da ging es um den ZVD, aber 56% der Patienten brauchen tatsächlich Volumen. Aber das heißt, fast die Hälfte braucht eben kein Volumen. Und jetzt werden Sie sagen, na gut, das ist alles irgendwie schon ein bisschen her gewesen. Der Maurizio Cecconi hat eine relativ clevere Idee gehabt und hat gesagt, wir gucken mal in Europa, wie machen wir eigentlich auf der Intensivstation die Volumentherapie. Das ist bestimmt evidence-based. Wir sprechen ja schon ganz lange über Volumenreagibilität. Na, und dann sehen Sie, das ist quasi das Ergebnis. Hier keine Variable. Wenn ein Volumenbolus gegeben wurde, wurde genutzt in 42%. Das war also quasi so, ja, komm, geben wir mal Volumen, wird schon helfen. Statische Parameter, also ZVD, wahrscheinlich eher selten Wettdruck, aber auch Pico-Parameter, global enddiastolisches Volumen, 600, ja, dann gebe ich jetzt mal eine Infusion. Und die dynamischen Parameter, die tatsächlich eine Wertigkeit hätten, sind eben nur bei einem Fünftel der Patienten verwendet worden. Hier nochmal als Tabelle. Also Sie sehen keine Variable in fast der Hälfte der Patienten. Und dann sehen Sie 25% hier noch ZVD, wo wir eigentlich alle wissen, dass die uns zur Volumenreagibilität nicht wirklich was sagen können. Und das ist dann noch das Beste. Wenn dann ein Test gemacht wurde und das Ergebnis war positiv, ja, der Patient sollte jetzt Volumen bekommen, 50%, ne, haben dann Volumen gegeben. Wenn man sich unsicher war, 50% Volumen und wenn der Test negativ war, haben auch 50% Volumen bekommen. Dann kann man auch den ZVD nehmen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit auch 50%. Das ist natürlich nicht gut, weil wenn Sie Volumen geben, um Ihrem Patienten das HZV zu verbessern und das hat keinen Erfolg, dann machen Sie ganz viele negative Konsequenzen für Ihren Patienten. Und ein Punkt ist hämodynamisch besonders relevant und das ist die Dilutionsanämie, wenn Sie nicht gerade Blut geben. Das hat aber andere Nachteile. Das Problem ist nämlich, und diese Formel muss ja jeder kennen, wenn Sie Volumen geben, wollen Sie DO2 erhöhen. Das ist ja Ihr Konzept, ne? Und das hängt natürlich vom HZV ab, vom Hämoglobin und dann, ja gut, die höhnische Zahl ist konstant und von der Sättigung. Wenn jetzt aber Ihr HZV nicht ansteigt, was ganz sicher passieren wird, ist, wenn Sie Albumin, na Häs geben Sie wahrscheinlich nicht, aber ein Kristalloid oder Gelatine geben, dann wird Ihr Hämoglobin fallen. Das heißt, Ihr Patient hat nachher weniger Sauerstoffangebot, als zu dem Zeitpunkt, als Sie das Zimmer betraten. Und das ist natürlich für den Patienten eine bittere Erfahrung. Und wenn man es ausrechnen würde, für einen selbst wahrscheinlich auch. Also ein fehlgeschlagener Volumenbolus schadet dem Patienten. Deswegen sollte man sicher sein, dass der Patient wirklich von Volumen profitiert. Und das ist ja am Rande schon angeklungen. Das kann man jetzt nicht im Detail durchgucken, aber also Volumenüberladung ist im Grunde genommen ein Multiorgan-Dysfunktionstrigger und sollte man unbedingt vermeiden. Gut, Kommen wir zum letzten Punkt, Deeskalation. Nachdem Volumen so schädlich ist, muss man also versuchen, das möglichst schnell loszuwerden. Und das ist ja schon dargestellt worden, das ROSE-Konzept mit der App- und Flow-Phase. Darauf muss ich jetzt nicht mehr eingehen, die Zeit ist ja auch schon fortgeschritten. Also Sie müssen nach Guideline 30 Milliliter geben in der Akutphase. Gut ist es natürlich, wenn Sie vorher gucken, ob der Patient dann auch wirklich profitiert, also entsprechende Parameter nutzen. Die App-Phase hier, Optimierung, wenn Sie da Volumen geben, müssen Sie besonders sorgfältig prüfen, ob Ihr Patient Volumen braucht. In der Stabilisierungsphase müssen Sie dann versuchen, das Volumen loszuwerden und insbesondere dann in der Evakuationsphase. Und das passiert bei den Patienten normalerweise, wenn sie unkomplizierte Verläufe haben, von selbst. Und wenn das nicht von selbst geht, dann müssen Sie sich Gedanken machen, wie man da vielleicht nachhelfen kann. Das ist großartig, aber wir sind ja eh in der Zeit weiter vorangeschrieben. Bei mir kann man es lesen am Mac. egal. Wenn Sie Ihrem Patienten Volumen geben und wollen Erfolg haben, dann steht da sehr viel im Wege. Und dieser Übersichtsartikel von Xavier Monet ist durchaus sehr lesenswert. Hat ja auch einen schönen Titel, My Patient Has Received Fluid, How to Assess its Efficacy and Side Effects. Wenn Sie Flüssigkeit geben, dann wollen Sie die Organfunktion verbessern. Und das alles muss passieren, damit das passieren kann, und das alles steht dem entgegen. Also Capillary Leak, Vasodilatation, Ihr Patient ist überhaupt nicht preload responsive, der hat eine mikrozirkuläre Dysfunktion, Hämodilution haben wir schon besprochen, mitochondriale Dysfunktion, und Ihr Organ ist so geschädigt, dass es sich nicht mehr verbessern lässt. Wie das funktioniert auf der Haben-Seite, also wie Sie Volumentherapie steuern, außerhalb der De-Resuscitation-Phase, ist zum Beispiel in dieser Leitlinie ausführlich behandelt. Die Frage ist nur, wenn Sie jetzt in der Evakuationsphase sind und Ihr Patient scheidet sein Volumen offensichtlich nicht von selbst aus und ist immer noch 3 Liter positiv bilanziert, seitdem er die Intensivstation betreten hat, wie kriegen Sie hier dieses Volumen los? Entweder mechanisch durch Einsatz von Nierenersatzverfahren oder durch den Einsatz von Diuretika. Und ich will Ihnen jetzt nur noch zum Schluss ein paar Konzepte vorstellen, wie das Kollegen vorgeschlagen haben. Und manche sind ganz interessant. Ich weiß nicht, ob jede Ethikkommission das genehmigen würde. Also hier wahrscheinlich schon. Das ist auch von der Arbeitsgruppe von Manu Melbrain, das sogenannte PEARL-Konzept. Das heißt, die haben den PEEP bei Patienten mit einem Acute Lung Injury aufgrund von Sepsis auf den intraabdominellen Druck titriert, mit der Idee, dann quasi die Flüssigkeit hier, das extravaskuläre Lungenwasser, was sich in der Lunge angesammelt hat, ins Interstitium zu shiften. Dann gibt man Albumin 20%ig als Small Volume Resuscitation mit einem Zielalbumin-Level von 30 Gramm pro Liter. Und dann gibt man Lasix, und zwar schon ordentliche Dosis, 60 Milligramm pro Stunde für 4 Stunden und dann 10 bis 20 Milligramm, damit Ihnen Urin-Output von 2 Milliliter pro Stunde. Kleine Studie, 114 Patienten. Überraschende Ergebnisse. Also man sieht, natürlich hat das Lungenwasser abgenommen in der Gruppe, die mit Diuretika behandelt wurde. Es kam auch zu einer Verbesserung des Oxygenierungsindex. Die Volumenbilanz war natürlich deutlich negativ, und die konnten jetzt hier in dieser retrospektiven Arbeit einen Survival Benefit. Muss man immer vorsichtig sein, 114 Patienten, intensivstationär, Sepsis, Propensity gematcht, wie gut das funktioniert, weiß halt keiner. Aber als Konzept zumindest mal interessant. Ein anderes Konzept wäre, dass man sagt, okay, wir kennen ja hier diese Stalin-Kurve, die ist ja schon behandelt worden, und ich nutze jetzt einfach zum Beispiel, wenn das geht, meine dynamischen Parameter und sage, okay, dieser Patient ist volumenreagibel. Jetzt habe ich ihn optimiert. Gut, das Echo geht nicht, egal. Jetzt habe ich ihn optimiert und jetzt ist er in der Deeskalationsphase. Jetzt werde ich versuchen, ihn aus dieser optimierten Situation wieder in einen Responder zu verwandeln, um ihm zielorientiert Volumen zu entziehen. Das heißt, ich versuche Patienten aktiv, quasi umgekehrt, zu optimieren, indem ich sie aus der wahrscheinlich ja ungesunden, nicht mehr reagiblen Situation wieder in eine reagible Situation bringe. Ja, und dann könnte man sagen, na gut, ich kann das auch machen bis zu Zeichen der Minderperfusion. Dann werden Sie natürlich sagen, das ist ja totaler Wahnsinn. Herr Perner hat das tatsächlich gemacht als Feasibility Trial. Das sind quasi Patienten mit akuten Kidney Injury und mehr als 10% Volumenüberladung. Und die haben hier dieses Protokoll eingesetzt. Wenn die Patienten ausreichende Diurese hat, dann sind die mit Furosemid stimuliert worden. Es wurde quasi eine Zielbilanz, mindestens als Ziel eigentlich 2 Milliliter pro Kilogramm pro Stunde Urinausscheidung, mindestens 1 Milliliter pro Kilogramm pro Stunde. Oder wenn die Patienten im Nierenversagen waren und keine ausreichende Diurese, dann mindestens 1 Milliliter pro Kilogramm pro Stunde Negativbilanz. Und das waren die Stop-Signs. Das heißt, das wurde gemacht, bis die Patienten ein Laktat größer 4, einen Mitteldruck unter 50, also so viel zu den 70, oder marmoriert waren. Wenn das war, dann hat man gesagt, okay, wir stoppen jetzt mal lieber und warten kurz. Und wenn das dann sich gegeben hat, dann hat man mit 25% der Dosis wieder angefangen. Und wenn diese Stop-Signs nicht da waren, dann hat man natürlich weitergemacht. Ja, das ist die Frage, ne? Ist das gesund? Das kann man nicht sagen, weil das war ein Feasibility-Trial. Ne? Und dann sehen Sie, bei der Studie wollen Sie nicht teilnehmen oder wollen Sie nicht Chef in der Klinik sein, weil Ihre Mitarbeiter Sie hassen, die haben 1100 gescreent, dann haben Sie 300 ausgeschlossen, weil die hatten kein AKI und fast 500, weil die einfach nicht so eine positive Flüssigkeitsbilanz hatten. 23 von den 1000 sind randomisiert worden, 14 versus 9, ich zeige Ihnen mir die Ergebnisse. Also natürlich hatten die eine viel negativere Bilanz, minus 8 Liter versus plus 500. Also es sind nicht alle gestorben. Also man kann da gar nichts sagen. Sie können sich da jetzt selbst Ihr Bild machen. Also man kann es so machen und wahrscheinlich ist es zu extrem. Es gibt ein paar Studien, der Knödel der Wahrheit kreuzt die Linie, also es gibt keine Evidenz, dass das De-Resuscitation-Konzept wirklich Sinn macht. Was man sagen kann, wahrscheinlich wird man gerade, was die pulmonale Funktion angeht, positive Effekte erreichen. Die Patienten sind auch kürzer auf der Intensivstation. Es gibt hier aus dem Jahr 2014 so ein Konzept, dass man sagt, okay, ich habe einen Patienten, der ist jetzt stabil, also nach Resuscitation. Er hat keine inadäquate Perfusion. Wenn er Fluid Overload hat, dann soll man quasi sich als Ziel setzen, einen Flüssigkeitsentzug pro Tag. Das zur Not mit einem Nierenersatzverfahren, wenn man das nicht anders erreichen kann. Wenn er ein hohes Risiko hat, Fluid Overload zu entwickeln, dann soll man da auch einsteigen. Und wenn man die Flüssigkeitsbilanz, die man sich als Ziel gesetzt hat, nicht erreichen kann, dann soll man eben auch frühzeitig mit Nierenersatzverfahren einsteigen. Mehr wissen wir in circa 2 Jahren, weil diese Studie RADAR 2 rekrutiert gerade Patienten und zumindest nach Clinical Trial Gov planen sie 2021 fertig zu sein. Die wollen quasi innerhalb der ersten 48 Stunden bei invasiv beatmeten Patienten die Resuscitation durchführen, wenn die Ödeme haben in mindestens 2 unabhängigen Stellen oder wenn sie mehr als 2 Liter positive Flüssigkeitsbilanz haben. Sie sehen hier, die Stop-Signs sind etwas konservativer ausgewählt. Und das ist im Grunde genommen das Konzept, also sehr ähnlich, dass man versucht, durch eine Kombination von Diuretika die Patienten auf eine Zielnegativflüssigkeitsbilanz einzustellen. Man darf gespannt sein, was letztendlich dabei rauskommt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen darstellen, dass Volumenüberladung offensichtlich leider sehr häufig, nicht unbedingt klinisch sehr aufregend, aber durchaus tödlich ist, dass Volumentherapie und Volumenüberladung häufig unkritisch durchgeführt wird und die Unterscheidung nach Indikationen wichtig ist. Zielorientierte Volumentherapie ist zur Optimierung unerlässlich. Das haben wir auch schon gehört. In der Frühphase selbst gibt es nicht volumenreagible Patienten. Warum wollen Sie den 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht geben? Deresuscitation könnte sinnvoll sein, aber hochwertige Evidenz steht noch aus. Vielen Dank.